Das ist die letzte Predigt meiner Predigtreihe zur biblischen Urgeschichte. Die Kommandorufe schallen über die gebeugten Rücken. Endlose Reihen schwitzender Leiber schlagen Ziegel, hauen Steine, schleppen Mörtel und Blöcke. Die Peitsche saust über denen, die müde zurückbleiben. Die anderen müssen noch schneller schuften. Die Augen sind seit langem stumpf. Jeder sieht nur noch seine eigene Last. In stummer Einsamkeit drückt Schulter sich an Schulter. Tag für Tag, 1 Zentimeter näher zu der brennenden Sonne, 1 Zentimeter weiter weg von der furchtbaren Erde. Gespräche werden sofort und hart bestraft. Freundschaft wie Feindschaft sind gleichermaßen verboten. Alles muss sich dem großen Projekt unterordnen. Wir wollen uns einen Namen machen. Das war noch nicht der Predigttext, sondern der Einstieg in das Buch Abschied von Babel von Magnus Malm, einem schwedischen Pfarrer und Autor. Und jetzt der Predigttext aus 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Ich mute euch 4 Überschriften zu heute Morgen und die erste nenne ich vereinnahmender Name, bewusst so geschrieben, vereinnahmender Name. Alle Welt, eine Zunge und Sprache. Ist das nicht wunderbar? Keine Verständigungsschwierigkeiten, keine Missverständnisse, kein Erklärungsbedarf. Ist es nicht ein Segen, wenn Menschen sich verstehen, weil sie eine gemeinsame Sprache finden? Das ist ja zwischen Frauen und Männern schon schwer genug, auch wenn beide Deutsch sprechen. Auch da müssen wir über alle Missverständnisse hinweg zu einer gemeinsamen Sprache finden oder wenigstens zu einem gemeinsamen Verstehen. Warum erweckt die Turmbaugeschichte den Eindruck, gleiche Sprache und gegenseitiges Verstehen seien böse oder gefährlich? Will diese Geschichte diesen Eindruck überhaupt vermitteln? Oder liegt das Problem tiefer? Ich meine, das Problem liegt nicht in gelingender Verständigung selbst. Das ist ein hohes Kulturgut. Sondern in der Zielsetzung, in der heimlichen Motivation, der diese gemeinsame Verständigung dient. Worauf verständigt sich denn die Menschheit? Auf das Ziel, sich einen Namen zu machen. Nun könnten wir weiter fragen, ist denn das so schlimm? Ist Gott etwa eifersüchtig? Hat er Angst vor der sich einenden Menschheit? Das klingt ja fast so in diesem Text, ne? Als würde Gott das Angst machen. Kommt sein Name erst zur Geltung, wenn alle anderen Namen ausgetilgt sind oder wenigstens bedeutungslos? Hat Gott Freude an Zwietracht? An diesen Gott könnte ich schwer glauben. Ich möchte sogar sagen, wenn es so wäre, dann wäre es gar nicht Gott, dann wäre es vielleicht ein Möchtegern-Gott. Einer, der andere klein machen muss, um selbst groß zu sein. Und bei diesem Gedanken, andere klein machen, um selber groß zu sein, sind wir genau, meines Erachtens, genau an dem Knackpunkt. Genau das passiert nämlich immer dann, wenn Menschen sich einen Namen machen oder machen wollen. Natürlich ist es in dieser Geschichte oder überhaupt im Leben erstmal ein Affront gegen Gott. Wem gegenüber wollen sie sich denn einen Namen machen, wenn sie sich doch als Menschheit einig sind? Da gibt es ja gar keinen, gegenüber dem man sich einen Namen machen müsste. Babel handelt von viel mehr als einem Turm. Der himmelstrebende Bau ist nur das Gerüst für das gigantische Vorhaben, nämlich eine Menschheit ohne Gott zu bauen, um sich schließlich selbst zu vergöttern. Die Menschen vertrauten oder vertrauen nicht darauf, dass Gott ihren Namen längst kennt und dass Gott ihren Namen nennt und sie damit selbst erhält und segnet. Sie vertrauen Gott nicht mehr. Und deswegen müssen sie sich einen eigenen Namen machen, sich selbst absichern, sich selbst verewigen, sich unabhängig machen. Ich finde, ganz schön zeitgemäß, diese Allmachtsfantasien. Und was kommt dabei heraus? Der sich selbst behauptende und beweisende Mensch streicht nicht nur Gott von seiner Prioritätenliste, sondern zugleich behauptet er sich auch gegen seine menschlichen Konkurrenten. Mit der Einigkeit ist es ja gar nicht so weit her. Ja, auf welchen Namen einigen wir uns denn? Wer entwirft denn den Plan für den Stadt- und Turmbau? Alle gleichberechtigt? Wer schleppt denn die Ziegel? Wer überwacht denn den Bau? Die fiktive Beobachtung des Baualltags eingangs von Magnus Malm beschreibt doch die Realität des Namensmachen. Der Name entsteht immer auf dem Rücken vieler Namenloser. Sich einen Namen machen geschieht in aller Regel durch Vereinnahmung. Daher meine erste Überschrift, genauso, vereinnahmender Name. Wenn wir in unsere DDR-Geschichte zurückblicken, dann auch dort, genauso ist es gelaufen. Hat nur durch Vereinnahmung funktioniert, mit aufdoktriniertem Namen. Sicherlich stimmen wir bei diesen Gedanken zu und haben sofort auch heute Dinge vor Augen, wo sich Babel immer wieder und ziemlich treffend wiederholt. Ein Stichwort wie Globalisierung fällt mir da ein. Und was steckt denn da zum Beispiel dahinter? Ist es das gern verkaufte Ziel einer geeinten Menschheit, das des toleranten und weltoffenen Weltbürgers, der freien Märkte zum Nutzen aller? Oder versteckt sich dahinter nicht vielmehr Gewinnsucht, Maßlosigkeit, Machtsucht, Vermessenheit, Grenzenlosigkeit? Ein Name, ein Denkmal auf Kosten anderer? Der Weg nach oben scheint stets über andere Menschen zu verlaufen. Wir steigen nach oben, indem wir nach unten trampeln. Aber schauen wir nicht zu schnell von uns selbst weg auf die große Weltpolitik. Magnus Malm beschreibt im genannten Buch den Babelturmaufstieg des zeitgenössischen Menschen folgendermaßen. Ich will auffahren. Ich will auffahren. Das ewige Klettern, der frenetische Kampf, höher zu kommen, mehr Macht zu kriegen. Ein blinder Hass gegen alle und jede Grenzen und Beschränkungen. Eine bodenlose Gier nach neuen Eroberungen. Nie zufrieden, nie genug. Es gehört zum Weltbild des Teufels, dass Grenzen als eine Verhöhnung des Selbstbewusstseins und Selbstwertes empfunden werden, die um jeden Preis bekämpft werden muss. Selbstverwirklichung innerhalb einer Grenze, unmöglich. Es liegt in der Natur der Sache, dass der Akt der Grenzüberschreitung dem Ich ein Lustgefühl gesteigerter Freiheit vermittelt. Hinter der Grenze kommt dann natürlich eine neue Konfrontation mit der Leere, die die Seele des Teufels ist. Und um diese Leere zu betäuben, beginnt alsbald die Jagd nach der nächsten Grenze, die man überschreiten kann. Noch nie in der Menschheitsgeschichte wurde dieses Weltbild so unkritisch übernommen wie im 20. Jahrhundert. Im Westen ist es geradezu zu einem Dogma geworden, dass Freiheit und Selbstverwirklichung gleich Grenzüberschreitung sind. Dass eine Grenze dazu dienen könnte, Freiheit zu bewahren oder Selbstverwirklichung zu fördern, ist ein so gut wie unbekannter Gedanke. Soweit Magnus Malm. Und mit den Stichworten mehr, flexibler, schneller, effektiver, höher beschreibt er unsere westliche Gesellschaft, wie ich finde, ziemlich treffend und auch meinen und deinen Lebensalltag. Ich habe jetzt gehört, dass meine Großelterngeneration in ihrem Leben so viele Entscheidungen getroffen hat, wie wir heute in einer Woche treffen müssen. Dass wir Menschen uns gegenseitig und schließlich uns selbst kaputt machen, das ist der Preis dafür, sich einen Namen zu machen. Und dagegen schreitet Gott ein. Gegen die Selbstzerstörung des Menschen hat er etwas. Gegen den Höhenflug, dem der Absturz folgt. Und was tut Gott? Herniederfahrender Gott, zunächst einmal sollten wir uns den Genuss hebräischen Humors nicht entgehen lassen. Da eint sich an diesem Punkt sogar die ganze Menschheit, um sich mit dem gigantischen globalen Projekt dieser Menschheitsgeschichte aufzuschwingen und glaubt, den Himmel fast schon erstürmt zu haben. Und dann heißt es über Gott, er muss herniederfahren, um mal zu gucken, was machen die denn da unten? Herrlich. Gott fährt hernieder, um den großen Turm zu sehen. Wir glauben, Gott müsse beeindruckt sein, vielleicht sogar Respekt zollen. Dabei haben wir uns lediglich in unserer Selbstwahrnehmung gigantisch verstiegen. Auch hier brauchen wir gar nicht so weit wegdenken. Natürlich trifft das auf sogenannte Global Player zu, die irgendwo den Bezug zur Realität verloren haben, aber doch nicht weniger auf uns. Gott etwas beweisen wollen und sei es, dass ich ein guter Mensch bin und dass Gott das honorieren möchte oder müsste, das ist doch im Grunde nichts anderes. Unsere himmelsstürmenden guten Werke, unsere vermeintlichen Errungenschaften, Entschuldigung, Gott muss herniederfahren, um sie zu sehen, im Bild gesprochen. Aber dieses Herniederfahren Gottes ist tatsächlich Realität, es ist nicht nur kabarettistische Einlage. Seit dem Beginn der Schöpfung war die Abwärtsbewegung Gottes immer seine Bewegungsrichtung, ganz im Gegensatz zu der ebenso alten menschlichen Aufwärtsbewegung aufwärts. Zieht es uns immer nach oben, so zieht es Gott immer nach unten, außer bei Himmelfahrt. Und das nicht, um uns mit einem verächtlichen Blick unsere Errungenschaften zu belächeln, sondern weil unsere Verstiegenheit uns das Leben kostet. Die Mehrheit der Menschen sind Opfer unserer westlich initiierten Globalisierung, unseres grenzenlosen Raubbaus mit den Ressourcen dieser Erde. Und wenn Gott nicht in Jesus heruntergekommen wäre, dann wären alle Menschen verloren, was das ewige Leben betrifft. Gott hat sich nie für die Gigantomanie der Menschen interessiert, nicht für ihre Selbstherrlichkeit, dafür aber umso mehr für unsere Erlösungsbedürftigkeit, für unsere Lebensunfähigkeit und unsere Liebesunfähigkeit. Gott hat sich immer das Kleine und das Unscheinbare ausgesucht und hat es gestärkt. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sagt der 5. Buch Mose seinem Volk Israel. Und mit Jesus fährt Gott unübersehbar hernieder zu dieser Erde, mitten hinein in den Größenwahn und die Machtspiele der Menschen hinein. Genau dort ist er ja auch zwischen die Fronten geraten. Machtgier und Neid auf den Erfolg Jesu wurde menschlicherseits der Grund für seine Hinrichtung am Kreuz. Wer Gott haben will, wer Gottes Handeln in dieser Welt und in seinem Leben entdecken will, der muss die Bewegungsrichtung seines Lebens ändern. Auf den Stufen des Babelturmes nach oben wirst du Gott nicht finden. Er ist herabgefahren, er ist herabgekommen, ist die Karriereleiter bis unter die unterste Stufe hinabgestiegen. Du wirst ihn nicht finden in deinen möglicherweise grandiosen Erfolgen und Referenzen. Du kannst ihn eher finden in den Untiefen deines Wesens, an den Punkten deines Lebens, auf die du gar nicht stolz bist, die du gern übersiehst und die du gut kaschierst. Gerade in deiner Begrenzung offenbart sich der unbegrenzte Gott. Gerade in deiner Schuld begegnet er dir. Gerade in deiner Schwachheit wirkt seine Kraft. Das ist das Wesen des herniederfahrenden Gottes, solange die Erde besteht. Meine dritte Überschrift, gnädiges Scheitern. Klingt wie ein Widerspruch, ist es auch. Und doch erweist sich dieses Herniederfahren Gottes in der Babelturmgeschichte als gar nicht so vorteilhaft, wie eben beschrieben. Denn das Ergebnis dieser Heimsuchung Gottes ist ja das Scheitern dieses menschlichen Planes. Ein Scheitern möglicherweise kurz vor dem Ziel. Aber dieses Scheitern ist eine Notwendigkeit. Das heißt, es wendet eine Not. Es wendet die Not, die aus diesem selbstherrlichen Plan entstanden wäre oder längst Einzug gehalten hat. Die Turmbaugeschichte verrät das wahre Motiv hinter diesem gigantischen Projekt. Es ist Angst. Angst ist die Motivation hinter diesem Projekt Babel. Angst. Angst vor Zerstreuung, lesen wir in unserem Text. Angst und Übermut korrespondieren hier einander. Überheblichkeit gibt sich stark, aber sie ist in Wirklichkeit ein Merkmal von Angst. Angst vor Belanglosigkeit vielleicht, Angst vor Beliebigkeit, vor Austauschbarkeit, vor Bedeutungslosigkeit. Und wir leben heute in einer Zeit, wo ich, wenn ich nicht mir einen Namen mache, ganz schnell bedeutungslos bin und austauschbar bin. Und diese Angst ist der Treiber dieses Babelsystems. Aber Angst ist zugleich immer ein schlechter Ratgeber. Angst schließt logische und wohlüberlegte Reaktionen aus. Angst lässt reflexartig reagieren, panisch und oft unüberlegt. Angst macht im Grunde handlungsunfähig, denn Angst lähmt. Und so ist es nur folgerichtig, dass diese Turmbaugeschichte deutlich macht, wir kommen aus diesem Lebensstil alleine gar nicht raus. Dieser Babelturm, diese Treppe ist eine Einbahnstraße nach oben. Wir kommen da nicht runter. Nur ein Eingreifen Gottes kann die Spirale der Machtgier, der Vereinnahmung aufhalten. Nicht einmal die seit der Aufklärung vielgepriesene Vernunft schafft es, unsere gigantische Höhenflugspirale aufzuhalten, selbst nachdem sie sich als tödlicher Strudel herausstellt. Wir wissen das alles, aber wir tun nicht, was wir wissen. Beispiel: Als die Klimaforscher vor inzwischen Jahrzehnten vor einem menschenverursachten Klimawechsel warnten, hat keiner ernsthaft den Ausstieg aus der Energiepolitik, aus der gnadenlosen Wirtschaftswachstumspolitik erwogen. Und heute, wo wir anfangen, den Preis zu bezahlen, werden die selbstgesteckten Klimaziele längst nicht erreicht. Da ist es die aberwitzige Realität, dass einer der stärksten Wirtschaftsmächte der Welt, der Motor Nummer 1, dieser ressourcenplündernden westlichen Welt einfach aussteigt aus diesem Klimaabkommen. Da wird gelogen, auch bei uns wird gelogen, gemogelt, wird sich freigekauft. Der Regenwald wird weiterhin gnadenlos abgeholzt für unseren westlichen Wohlstand. Aufs Ganze gesehen machen wir genauso weiter wie gewohnt. Fortschritt, die Treppe des Babelturms ist eine Einbahnstraße. Wir setzen weiter auf Wirtschaftswachstum, obwohl es grenzenloses Wachstum gar nicht geben kann. Gibt es nirgends. Obwohl unsere Straßen verstopft sind, die Müllberge wachsen, die Meere vermüllt sind und leer gefischt. Wir Menschen können den Höhenflug nicht mehr stoppen. Die Geister, die ich rief, die werde ich nun nicht los, sagt schon der Zauberlehrling bei Goethe. Gott muss unsere ehrgeizigen Pläne und Machenschaften zum Scheitern bringen, wenn er uns vor dem Absturz bewahren möchte. So auch unsere ehrgeizigen Pläne, aus eigener Kraft Gott gefallen zu wollen, sich vor Gott selber einen Namen machen zu wollen. Gott muss es scheitern lassen. Allein kommen wir von diesem tödlichen Irrweg nicht runter. Die Babelgeschichte zeigt, dass Gott die Arbeit des Menschen nicht zerstört. Er tastet das ehrgeizige Projekt nicht einmal an. Gott will uns nicht klein machen. Gott hat nichts gegen Taten und Forscherdrang des Menschen. Er hat uns den Verstand ja selber gegeben. Aber Gott macht den eigennützigen und selbstzerstörerischen Plan des Menschen bedeutungslos. Gott will nicht zerstören, sondern bewahren. Insofern ist es wichtig, die Intervention Gottes hier in Babel nicht als Gericht zu deuten. Weil wir immer wieder in der Gefahr stehen, größenwahnsinnig zu werden, schenkt Gott uns die Vielsprachigkeit, das Problem der schwierigen Verständigung. Klingt komisch, wenn ich sage, Gott schenkt uns das Problem. Aber ich meine es so. Es ist immer Handicap und Segen zugleich. Handicap, weil nicht verstehen immer die Gefahr in sich birgt, auszugrenzen, was ich nicht verstehe. Auszugrenzen, was ich nicht vereinnahmen kann, das muss ich bekämpfen. Das ist ein menschheitsgeschichtliches Problem. Aber es ist auch ein Segen, weil es mich dazu zwingt, wirklich zuhören zu lernen, verstehen zu wollen. Der andere, der anders spricht, der anders denkt, der anders fühlt, der anders beheimatet ist, eine andere Prägung und Kultur hat, der relativiert meine ich-bezogene Sicht, wenn ich es zulasse. Dieser andere ist eine Anfrage an meine selbstbezogene Sicht, an meine Überzeugung, dass alles so sein muss, wie ich es denke. Lasse ich diese Relativierung zu, werde ich durch die Sicht des anderen bereichert. Wenn nun ein Miteinander entstehen soll, wirkliche Einheit, dann nur zu dem Preis der respektvollen Verständigung. Anders geht's nicht. Verständigung, die ja mühevoll ist und die Vereinnahmung ausschließt. Zu Vereinnahmung oder Trennung kommt es immer dort, wo Verständigung nicht gelingt oder nicht gewollt ist. Wo wirkliches Verstehen wollen nicht geübt wird und die Andersartigkeit des anderen nicht akzeptiert oder nicht ausgehalten wird. Das ist in der Weltpolitik nicht anders als im Umgang mit Migranten oder in der Ehe zwischen Frau und Mann. Die Sprachbarriere, die Verstehensbarriere schützt die Individualität, die Einmaligkeit des Menschen, nämlich vor Vereinnahmung. Und schließlich viertens, verbindender Name. Dass Gott die Menschen zerstreut, ihnen ihre Einheitsidentität nimmt, lässt nicht darauf schließen, dass Einheit für Gott kein hohes Gut wäre. Oder dass Zwietracht sein Ziel wäre. Ganz im Gegenteil. Gott möchte Einheit zwischen uns Menschen, aber auf einer anderen Grundlage. Nicht auf der Grundlage, dass wir uns einen Namen machen. Nicht auf einer zerstörerischen, sondern auf einer lebensfördernden Grundlage. Pfingsten feiern wir nächste Woche. Und Pfingsten ist sozusagen das Gegenmodell zum Turmbau in Babel. Der Heilige Geist führt Menschen aus allen Völkern zusammen an einen Ort. Und durch sein Wirken verstehen sie trotz unterschiedlicher Sprachen das Reden Gottes. Sie verstehen die Predigt des Petrus und das, was die Apostel dann da erzählen. Das preist die großen Taten Gottes, nicht die eigenen großen Taten Gottes. Es ist die komplette Gegengeschichte zum Turmbau zu Babel. Babel spricht für Verwirrung, für Verständnislosigkeit und Zerstreuung. Pfingsten fürs Gegenteil. Christus schafft dem gegenüber Folgendes. Hier ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr. Reich für alle, die ihn anrufen. Römer 10, 12. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Galater 3, 28. In der Gemeinschaft Jesu Christi gibt es keine Konkurrenz, kein Machtstreben, keinen eigenen Namen. Entschuldigung, wir sind hier zusammen im Namen Jesu Christi. Sein Name verbindet uns, nicht unserer. Nicht mal der Name Baptisten. Einheit gibt es nur unterm Kreuz. Und wenn es doch wieder Konkurrenz, Machtgerangel und solches Zeug gibt, dann haben wir die Grundlage unserer Gemeinschaft verlassen. Dann sind wir wieder in Babel. Dann sind wir genau genommen nicht mehr Gemeinde im Namen von Jesus, sondern im eigenen Namen. Die Gefahr ist ganz schnell gegeben. Einheit der Gemeinde Jesu erkennt die Welt an der Liebe zueinander. Nicht an der Rechtgläubigkeit, nicht an Rechthaberei und nicht an Vereinnahmung, sondern an der Liebe, die wir zueinander haben. Daran erkennt die Welt Einheit der Gemeinde. Und dass diese Einheit auch unter uns schwierig ist und auch schwierig bleibt, liegt an der Vorläufigkeit dieser Intervention Gottes in Babel. Wir müssen immer wieder verstehen wollen und die Andersartigkeit aushalten. Und nicht nur aushalten, wir sollen sie lieben. Mit Gottes Hilfe und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Am Ende der Tage wird Gott die Stimme aller Menschen vereinen. Da werden die Menschen mit dieser einen Stimme nicht sich selbst einen Namen machen, sondern den Namen von Jesus preisen. Philipper 2 schreibt, er, also Jesus, war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Gott schenke es uns, dass wir gute Botschafter dieses einenden Gottes sind, der unseren Namen kennt, der uns lieb hat und der zu uns herabgekommen ist, der unsere Lebensrichtung verändert und uns durch manches Scheitern hindurch mit sich selbst und untereinander eins macht. Amen.